Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tano Gerke und Jonas Maher.
Dann minimiere ich oder schließe sogar mal die ganzen Fenster mit diesen Grabenkämpfen auf Twitter.
No? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass man sich hier ablenkt und dann auf einmal bei Twitter klickt und so weiter. Das habe ich auch schon gedacht. Ne?
Das ist die Gefahr der nicht von Auge zu Auge Aufnahme.
Aber also die Zuhörer werden es schon erahnen können. Die ganze Welt ist im Haus, wir sind es auch. Deshalb sitzen wir uns das erste Mal nicht gegenüber, sondern treffen uns hier im Internet und nehmen eine Sonderfolge, kann man schon fast sagen, auf, ne? Außerhalb der zweiwöchigen Regel.
Ja, man kann es fast nicht anders sagen, ja. Es ist im Grunde so. Mhm.
Genau, und eine Woche ist her. Was ist passiert, Jonas? Wie schlägst du dich zu Hause? Das ist jetzt mal die Schlüsselfrage, würde ich fast sagen.
Da ist nämlich die Frage an dich. Was sagt man da eher? Ist im Grunde nichts passiert, weil man auch nichts machen kann? Oder ist dieses nichts passiert das Größte, was seit langem passiert ist?
Also ich sag mal für uns, also ich muss also ganz ehrlich sagen, abgesehen dieser ganzen menschlichen Verluste, die ja noch gar nicht mal so hoch sind, habe ich mich, also was heißt gefreut, aber so ein bisschen zu Hause zu bleiben, fand ich bisher nicht so schlimm, sag ich dir ganz ehrlich. Mal so ein bisschen Zeit für liegen gebliebene Sachen haben und so, bis jetzt schlage ich mich recht gut.
Ja, es ist eben so eine Zeit von erzwungener Kontemplation. Es ist immer ein Segen für Leute, die einen Fokus haben. Also ein Schrecken für die allermeisten heutzutage. Weil es ist natürlich Fokussierung. Ja.
Genau, das erste Mal Zeit für Introspektion sozusagen.
Ja.
Mal sehen, ist das eine Chance? Oder?
Ich wundere mich jetzt, weil normalerweise wir so von Auge zu Auge aufnehmen, sagst du Sachen nicht. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgend so ein Fremdwörterbuch auf dem Schoß hast und deswegen jetzt Introspektion sagst. Ich hoffe, das machst du nicht, Tano, oder? Ich sehe dich ja gerade nicht.
Nee, das mache ich wirklich nicht. Ich habe nur dieses Skype-Fenster auf und trinke meinen Baileys-Kaffee, so wie man es von mir erwartet.
Ja gut, das nimmt man dir eher ab als das Wort Introspektion. Ne? Aber gut, machen wir es einfach und sagen wir es nicht mehr.
Ja. Genau, ja. Also das Wort sagen wir nicht mehr, oder was?
Es ist ja nicht verboten. Wobei, wenn man irgendwas sagt, ist ja auch die alte Binse, die wie viele Binsen ja wahr ist, wenn man irgendwas sagt, ist das, was man damit meint, irgendwie schon nicht mehr so ganz. Also Carl Schmitt, den zitieren wir ja selten, deswegen soll es mal erlaubt sein. Carl Schmitt hat gesagt, überall dort und überall da, wo man so viel von Rasse spricht, ist im Grunde kein rassischer Wert mehr da, was auch immer das sein soll.
Ja, passt, ja. Also das hätte ich auch Schmitt zugeordnet, das Zitat.
Eben, ja. Oder Amina Sehi, um mal einen Ausgleich zu zitieren, der nicht so ganz in der Karl-Schmidt-Ecke steht, obwohl er auch Briefe mit Kubitschek gewechselt hat. Was heißt auch, das hat Carl Schmitt ja wahrscheinlich nicht mehr gemacht, aber Amina Sehi sagt ganz ähnlich, von Heimat wurde immer dort gesprochen, wo eigentlich im Heimat zuvor sich aufgelöst hat. Ja. Also keiner spricht so viel von Heimat wie Exilanten.
Mhm. Aber so ist es doch auch mit dieser ganzen Geisteswissenschaft, umso ausgetüftelter und mehr Expertise, auch die Germanistik und so weiter und diese ganzen Fächer da aufweisen, umso weniger ist ja noch vorhanden von dem, worum es sich letztlich dreht, ne? Also das.
Ja, das ist ja, keine Ahnung, die alte ägyptische Grabinschrift, die Seele des Amenhotep ist höher als Orion, doch sie verbindet sich mit der Unterwelt. Das heißt, wenn du irgendwie ganz, ganz weit oben bist, dann ist das die Hufeisentheorie des Niveaus. Ja? Das heißt, wenn du irgendwie in der Geisteswissenschaft die allerhöchsten Wipfelkronen erklommen hast, dann findest du dich sehr schnell wieder im Myzel, um das mal so zu sagen.
Aber stimmt schon, ich muss sagen, es ist sehr komisch, dich nicht dabei zu sehen. Ich meine, wir kennen das ja und wahrscheinlich gibt es wenige Podcast-Duos, die bevor sie jetzt, wie wir gerade, diese Folge aufnehmen, stundenlang Sprachnachrichten wechseln, aber da ist es irgendwie normaler, als wenn ich jetzt in das Mikro spreche und dich nicht sehe. Das ist sehr komisch, muss ich wirklich sagen. Ja.
Wir können es ja mal gegenseitig unserer Wirkung vergewissern. Wirke ich denn seriöser oder doofer als sonst? Wie wirke ich denn auf dich?
Und dann sag ich seriöser.
Dir,
und wie wirke ich?
Du wirkst noch offener, aber nicht offen im Sinne von weltoffen, sondern offen im Sinne von noch nicht so ganz fassbar. Ich muss das nochmal am Ende des Gesprächs dir sagen, wie du gewirkt haben wirst. Weil jetzt wirkst du noch wie jemand, du könntest noch viel sein. Aber wenn man dich sieht, ist natürlich klar, du bist irgend so ein Hippie-Öko. Aber genau, so, wie du jetzt gerade sprichst, du bist noch formbar. Und ich wirklich, wirklich so seriös, weil mein Gesicht nicht siehst wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, zum Beispiel. Und ich sag mal, sonst funktioniert ja schon viel auch Komik über Körpersprache und so weiter. Klar, das habe ich jetzt alles nicht. Ja. Aber vielleicht fühlt man sich jetzt wie ein Zuhörer unseres Podcasts, weil die sehen uns ja nie.
Das ist eine gute These, ja.
Ja, genial, was?
Ja.
Aber okay, zurück zum Homeoffice, Quarantäne. Also bisher schlägst du dich gut. Die Frage ist natürlich, wer geht für dich einkaufen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du noch einkaufen gehst und isst. Hast du gegessen die letzten Tage?
Ja, also das ist ein großes Problem für mich. Und zwar, man isst weiter, kann aber nicht mehr ins Gym. Das heißt, das ist schrecklich, ne? Entweder man muss sich auch, ich habe mir jetzt so Sachen für Home-Gym kommen lassen, ne? Wenn die nicht bald kommen und ich trotzdem weiter esse, dann stehen wir vor einer Katastrophe.
Naja, dann können wir ja froh sein, dass wir dann skypen, weil dann sehe ja nicht mehr ich dich mehr. Von daher.
Ja, eben.
Musst nur du das ertragen.
Ja, und bei dir, gehst du noch einkaufen? Ich meine, auch wenn kein Corona wäre, an deiner Stelle immer die 5 Stockwerke darunter zu gehen, mir wäre das zu doof.
Ja, ich musste, gestern waren wir einkaufen und auch dann bei Burger King, kann ich ja hier offen sagen, wo ich dann esse zum Mittag, in diesem Drive-In und so. Also man meidet schon den Menschenkontakt. Glücklicherweise gibt es noch Klopapier und Alkoholvorrat ist auch noch da. Von daher.
Ja, aber das soweit haben ja auch gut, ja. Leute zugetragen. Ich meine, man ist ja schon so geheimes Deutschland und so, da ist man dafür, ja. Aber leider, wir gehören nicht zu den Leuten, die es verschweigen oder umzudeuten versuchen, wenn sich Deutschland und Deutsche als die Loser entpuppen, ja. Und die Frage ist, welches Land hamstert was? Und Leute sagen mir, in Frankreich werden Kondome gehamstert.
Und
in Deutschland Klopapier. Und da muss man natürlich zugeben, ich mag die Franzosen eigentlich nicht, ja, aber da muss man schon mal zugeben, wer gewonnen hat, ja.
Ganz klar, und da muss man sagen, dann bleiben wir doch wirklich lieber beim geheimen Deutschland, wenn das das offene Deutschland ist, wo Leute Klopapier haben es dann.
Auch aber sehr schön, geheim und offen, deine Gegenüberstellung, da können wir jetzt wieder Punkte sammeln bei den Leuten, die uns sonst eigentlich vielleicht eh nicht mehr hören, und zwar bei den Alt-Links-Neurechten, oder nee. Genau, doch, Alt-Links-Neurechten. Denn heimlich und offen ist ja auch die Gegenüberstellung, die bei Ernst Busch schon da ist. Der heimliche Aufmarsch, der offene Aufmarsch. Beide sehr gut. Ich finde den heimlichen fast besser.
Was genau meint Ernst Busch damit? Was ist der heimliche, was der offene?
Das sind zwei verschiedene Songs von ihm, mit aber gleicher Melodie, also sehr ähnlicher Melodie und auch bisschen ähnlichem Text, die beide sehr gut sind, wie ja vieles von Ernst Busch sehr gut ist. Wie auch sein Spitzname, der Barrikaden-Tauber oder Barrikaden-Caruso, gibt's beide.
Okay, was ich auch schon gedacht hatte, als kleine Vorüberlegung zu dieser Folge, wir sammeln auch so ein paar Hinweise und Links für die Zuhörer, vielleicht mehr als sonst, weil die haben ja eh nichts zu tun, und dann vielleicht so ein paar Musik, also Sachen, was du nennst, werden wir sicher alles unten verlinken, damit ihr auch euren Tag voll bekommt. Genau, wird sicherlich sich noch einiges anhäufen im Laufe der nächsten Minuten, aber genau, Ernst Busch natürlich ein Punkt, das man empfehlen könnte zum Anhören, auch für mich dann, ja.
Du bist noch nicht bisher von ihm Fan oder überzeugt, oder?
Ich kenne ihn schon. Was kennt man denn so von Ernst Busch? Da habe ich ja jetzt zum Glück meinen Trick parat. Ich kann diesen Satz so lange ziehen, bis ich gegoogelt habe, was es von Ernst Busch noch so gibt, und dann sagen, was ich von ihm höre.
Ja, aber ich hoffe, dass nichts. Du dann, dass dir beim Googlen nicht das Fremdwörterbuch vom Schoß fällt, ne?
Na, das wäre schlecht. Nee, Ernst Busch bin ich noch nicht so, aber sicherlich einige unserer Hörer werden das abfeiern, wie man so schön sagt, ne?
Klar, ja.
Klar, ansonsten wälzt du dich jetzt durch dicke Romane, so Jahrhundertromane, 1000 Seiten oder nicht? Nein.
Ja, man würde es sonst für üble Nachrede halten, aber im Grunde ist es so, ja. Also immer wenn Leute mehr Zeit haben in so Corona oder Quarantäne, übrigens sehr gute Klangähnlichkeit, ja, in so Corona- oder Quarantänesituationen, habe ich weniger Zeit, weil ich weiß ja, jetzt habe ich Zeit. Und ich plane meine Zeit dann so, dass ich eigentlich keine mehr davon habe, weil dann ziehe ich mich zurück wie der arme Poet, nur mit besser abgedichteter Decke, mit so einem Bücherstapel von wirklich Sachen, die kein Mensch kennt, und verbringe so den Tag, bis ich merke, es ist schon vorbei, der Tag, ja.
Ja, dann bin ich natürlich gespannt, was sind das so für Sachen, die du da liest? Gerne Stichwort Empfehlung für die Hörer, was kann man lesen, was empfiehlst du?
Klar, meine jüngste Errungenschaft, da laufen viele Wege zusammen, die mir wichtig sind, in diesem Buchziel. Das ist von Michael Stettler, ein Buch namens Rat der Alten. Der Michael Stettler, ein Schweizer Kunsthistoriker, somit einer der letzten wichtigen Neuzugänge im George-Kreis, macht also in seiner Jugend das, was ich auch mache, geht zu irgendwelchen alten Leuten und stalkt die, um sich da so eine apostolische Sukzessionsrechtfertigung drauf zu schaffen, von wegen seht mich an, denn ich kannte ja noch den und den, wie ich es auch mache, ja, wie wir es ja auch machen bei Anbruch, ja. Und der, also George ist dabei, aber auch viele andere Leute, der Papst, der Leo, der, nee, der Pius, der Elfte, Albert Schweitzer und alle aus der Generation, die halt der junge Michael Stettler gekannt hat und die er beschreibt, ganz faszinierend, ja.
Sehr entlegen natürlich auch.
Natürlich sehr, 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 sehr.
Was ich seit heute Morgen auf dem Schreibtisch neben dem Fremdwörterbuch habe, ist Adalbert Stifter Bunte Steine. Habe ich schon länger hier liegen. Und es ist, glaube ich, das ist ja der Antipod zur Lyrik quasi. Ja. Weil ich glaube, langweiliger im positiven Sinne kann man nicht schreiben als Adalbert Stifter. Das ist ja nichts in Stein gemeißelt. Es ist ja alles sehr umschreibend im wahrsten Sinne und so. Also aber sehr schön für so eine Quarantänezeit. Passt sehr gut. Gefällt mir.
Ja, das, ich kenne das nicht gut, aber das, was ich kenne, fließt so im besten Sinne dahin. Ja. Adalbert Stifter, was kann man da sagen? Gut, man muss natürlich sagen, wenn er sagt, Michael Stettler sei entlegen, da ist das mein großes Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo eigentlich alles entlegen ist, was nicht Sebastian Fitzek ist. Von daher muss ich mich da gar nicht mehr verteidigen, weil Adalbert Stifter hat doch auch seinen Status, den er in den gutbürgerlichen, bildungsbürgerlichen Zeiten hatte, im Grunde eingebüßt, oder?
Ja, ich musste übrigens gerade erstmal Sebastian Fitzek googeln, um festzustellen. Ja. Ja, aber jetzt kenne ich es natürlich von diesen Covern irgendwie so Horror-Thriller oder sowas, ne?
Ja. Naja.
Schreckliche Buchcover, aber ja.
Ja. Weißt du noch, immer die YouTube-Werbung, die viel zu lang kam, fast ein halbes Jahr, von wegen, ich bin ein Cop. Kennst du?
Ja? Nee, kenne ich leider nicht.
Die man wegklicken musstest, ja. Oder hast du da einen guten Adblocker? Keine Ahnung.
Man kriegt die ja manchmal trotzdem, trotz Adblocker, soweit ich weiß.
Ja, klar. Also ich bin auch der Meinung, wenn Unternehmen oder sonst wie Privatpersonen so viel für Werbung bezahlen, dann soll das Geld auch, da bin ich Kapitalist genug zu sagen, dann muss das Geld auch irgendwie einen Sinn haben. Und dann lasse ich also die Werbung zu und bin ein erklärter Gegner von Adblockern. Aber ich wünsche mir jetzt, hat mich sehr genervt, diese Werbung, ich bin ein Cop, ja. Aber ich wünsche mir jetzt, seit die neue Werbung ist, nach einer Idee von Sebastian Fitzek, wünsche ich mir die Ich bin ein Cop-Werbung zurück. Das ist wirklich...
Aber wofür wirbt denn die Ich bin ein Cop-Werbung?
Das weiß ich gar nicht mehr. Aber es ist auch, glaube ich, so gedacht, dass man es nicht weiß. Ich habe wirklich nicht die hinterletzte Ahnung. Aber
das habe ich schon öfter gedacht, wenn man auch mal irgendwo Werbung sieht, dann fragt man sich, wofür ist die Werbung eigentlich? Dann sagen andere Leute, ja, das ist so ein Marketing-Trick, dass du hinterfragst, wofür die Werbung ist. Aber was habe ich davon, wenn ich jetzt immer noch nicht weiß, wofür die Werbung ist?
Also, ja, natürlich.
Also, ging nicht auf, der Plan.
Heute, das Gute ist, dass das merkt ja keiner, ob der Plan aufgeht. Die Leute, die diese Werbung in Auftrag geben, haben eh zu viel Geld. Und es gibt der Job, den heute Werbetexter machen, so geil wie der Job ist, war vielleicht in den 50ern oder so Arzt, ja, wo du als Arzt noch wirklich reich wurdest und angesehen warst und nicht in die Schweiz musstest, um noch genug zum Leben zu verdienen, ja. Und heute, wenn du heute Werbetexter bist, du kannst machen, was du kannst die größten Flops landen. Niemand weiß ja, ob es nicht doch großartige Erfolge sind, weil keiner einen Vergleichsmaßstab hat, denn du hast ja nur das eine gemacht, ja, wenn du gerade bei deinem Projekt bist und du kannst im Grunde durchregieren, wie du willst.
Aber wo wir gerade bei Beschäftigungshinweisen sind, es gibt natürlich diese tolle Serie Mad Men, die ja auch in der Werbebranche in den 60er Jahren spielt. Ich weiß nicht, kennst du die?
Mit einem sehr krassen Soundtrack, ja.
Sehr krasser Soundtrack, auch insgesamt sehr krasses Setting, also sehr gute Serie. Und da denke ich mir, da Werbetexter, das könnte doch auch meine Welt gewesen sein. Wo Sekretärin noch Sekretärin waren und Alkoholtrank morgens und all solche Dinge eben.
Ja. Wo man auch das noch meinte, was man früher meinte, als man Sekretärin sagte. Ja. Naja, auf jeden Fall, du bist ein sehr 60er Typ. Ich habe auch neulich, als wir uns beim Tumultforum zuletzt gesehen haben, die Leute in ihr Jahrzehnt eingeteilt und ganz klar gesagt, du bist aus der West Side Story, ja. Dieses Video, wo die Leute singen, cool boy, crazy boy. Da frage ich mich immer, wann kommt denn der Satano eigentlich? Ja? Aber du bist halt nicht drin, aber du würdest reinpassen.
Nehme ich aber als Kompliment, ja.
Oh, wahrscheinlich, ja.
Ja, schon. Besser, als wenn du jetzt sagst, ich würde aussehen wie aus den Zehnerjahren oder so. Was ja,
die Zehnerjahre sind ja auch eine schrecklich konturlose Zeit, ja. In Zehnerjahren, da stellt man sich am ehesten so ein Hauptmann Jünger oder so vor, ja. Und der Jünger sah ja auch in jeder Dekade besser aus als in Zehnerjahren, ja. Muss man so auch ganz ehrlich sagen.
Interessant. Ich meinte jetzt die aktuellen Zehnerjahre, du die
aus 20. Sieht man, in welchem Jahrhundert wir erlebt, ja.
Ganz gut. Genau. Aber ich hatte das natürlich auch nicht gesagt, ohne eine Überleitung vorzubereiten, weil ich werde jetzt vielleicht heute noch, wenn ich es schaffe, ansonsten spätestens Montag noch eine Rezension zu einem Buch, das in den 10er-Jahren spielt, online stellen auf Anbruch. Und da ist genau das auch eine sehr konturlose Zeit, genauso wie die 10er-Jahre vorher. Live Rand hat eine Liebesgeschichte aus den 10er-Jahren geschrieben. Ich weiß noch nicht, ob ich das Buch grauenhaft finde oder nicht so ganz grauenhaft, aber das wird sich dann entscheiden.
interessieren, in welcher Dekade du hauptsächlich, also zumindest in der absoluten Mehrheit der Zeit, lebst. Oder in der relativen, ja.
Ich glaube, geistig. Wahrscheinlich vom Geist her oder so vom Popkulturmäßigen her?
Schon vom Geist her. Du kannst ja beides getrennt voneinander beantworten. Bei mir kommt es aufs selber raus, mein kultureller Habitus und mein Geist, ja. Bei dir ist anders, ist interessant, ja.
Würde ich sagen, bei mir ist also Popkultur auf jeden Fall, muss ich leider so sagen, 80er Jahre, allein schon wegen der ganzen Musik, die ich höre, die kommt zum größten Teil aus dem Umkreis dieser 80er Jahre. Genau, und Geist, naja, weiß ich, muss ich kurz drüber nachdenken. Du kannst ja schon beantworten, wo du dich verorten würdest.
Ganz klar in allen möglichen Kategorien 1890er. Das ist, da kommt das Entscheidende für mich zusammen in meiner Welt, ja.
In den 1890ern, ja?
Ja, ja, ja.
Mhm. Und was zum Beispiel, jetzt, wenn man von Geist spricht, dann, ja.
Kleidung, Architektur, Dichtung, Musik ist nochmal ein letzter großer Aufschwung, eine letzte große Ausbeute auf der großen europäischen Sinnsuche. Da merkst du auch, wie davor nochmal so wirklich eine Potenzialmulde ist, um es mal so zu sagen, ja, zwischen Goethe und Hofmanns Talrilke Orgel ist ja im Grunde nichts, ja. Es ist ein bisschen Möhrig, es ist ein bisschen C.F. Meyer, aber sonst ist ja nichts. Und dann, man merkt, es liegt sehr brach und dann zack, kommt nochmal wie der alte Franzose sagt, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, Stichwort Tellkamp-Vulkan, ja. Da merkt man, da bricht doch mal was aus, was man eigentlich für inaktiv gehalten hätte, was Vulkanisches.
Da würde ich dir in Architektur aber auf jeden Fall zustimmen, auch gerade der Jugendstil und so weiter. Und auch wenn man hier in Leipzig guckt, die ganzen Bauten, die jetzt als schöne Altbauten gelten, die kommen ja alle noch aus dieser Zeit. Und das schon, hast du gut gesagt, ja, finde ich auch. Da gab es nochmal einen Aufflammen sozusagen und danach ging es bergab, ne?
Ja, aber wenn wir jetzt wenn wir gegenüber sitzen würden und du hättest das gesagt, hätte ich gesagt, ja, krass, ist der Tano, ist ja auch cool, ist ja auch öko und so, aber jetzt, wenn du es mir, ohne dass ich dich sehe, sagst, klingt das so wie ein Fleißkärtchen. Ja, hast du gut gesagt. Aber ich hoffe, das meinst
du. Wieso meinst du? Nee, verstehe ich nicht genau, wie du das meinst.
Ja, das kam jetzt eher so, als ob ich, da habe ich mich so in die zweite Klasse zurückversetzt verfühlt, verfühlt. Aber wenn ich jetzt bei dir säße in Leipzig, wäre das ganz normal gekommen, glaube ich, ja.
Aha, und du meinst, wenn man mich nicht dabei sieht, wirkt es anders, ja?
Ja, wenn man dich sieht, du wirkst ja nicht irgendwie herablassend oder prätentiös oder zumindest nicht auf eine ungute Art. Oder du wirkst, was du vor allem nicht hast als Wirkung, ist das Paternalistische. Und so ein Satz, wie du gerade, der Halbsatz, der ist natürlich per se, hat der schon so Paternalismus-Anklänge, aber du kannst dir es leisten, so Anklänge zu bringen, wenn man dich sieht, weil das ohnehin keiner als solchen Anklang empfindet, ja.
Mhm, interessant, ja. Nicht schlecht. Ja, also ich weiß nicht, ich würde aber fast behaupten, ich sitze hier wie sonst auch und rede auch wie sonst auch. Außer, dass ich immer am Schreibtisch sitze und nicht mit dir da auf dem Sofa.
Ja klar, das schon. Das ist bei mir auch so, hoffe ich. Nur, dass halt die Wirkung eine andere ist. Nicht durch unser Zutun, sondern durch das Zutun des Raumes, dieses merkwürdigen Elements, ja.
Ja, das denke ich doch. Aber da wird man sich wahrscheinlich dran gewöhnen.
Wir sind ja jetzt gerade, wir sind jetzt füreinander, wie Karl Schmidt sagen würde, raumfremde Mächte, oder?
Ja, ganz
wir
genau.
Wir sitzen hier im Podcast der raumfremden Mächte. Finde ich ja auch ein gutes Szenario.
Mhm, könnte man vielleicht als Überschrift aufsparen für diese Folge.
Bisschen lang.
Weil ich hatte schon gedacht, wir machen diese Folge jetzt nicht als Folge 16, oder? Was hattest du dazu gedacht? Also 16 und dann wieder drei Namen? Oder ich hatte vielleicht gedacht, so wie gesagt, die Folge aus der Quarantäne oder so.
Ach,
oder würdest du schon als 16 nehmen?
Name sind
ist dir egal.
Götter wichtiger als jetzt. Ja, kannst du zahlen. Ich bin eh ein bisschen abgeturnt, seit du entschieden hast, da arabische Zahlen drüber zu schreiben. Ansonsten hätte ich mich noch eingemischt, aber du kannst da alles arabisch.
Jetzt ist alles verloren, meinst du, ja.
Ganz genau, du kannst da alles arabische drüber schreiben, was du willst. Du kannst auch noch da Bauchtanz und Kaffeerösten drüber schreiben, aber solange das arabische Zahlen sind, juckt's mich nicht.
Aber findest du denn zu einem Podcast, hätte was anderes gepasst als die arabischen Zahlen? Jetzt mal ganz im Ernst.
Ich finde, man muss die alte katholisch-römisch-lateinische Welt verteidigen, unabhängig davon, ob die Verteidigung in jedem Einzelfall jetzt cool oder geboten oder vermittelbar ist.
Ja, aber ich finde, es passt doch nicht. Wenn du jetzt bei der Lyrikreihe, wenn ich da jetzt Hölderlin 7 und dann diese arabische 7 geschrieben hätte, wenn du dann mich geblockt hättest, geghostet und nie wieder kontaktiert hättest, hätte ich das vollkommen verstanden. Hätte ich gesagt, ja, das ist dein gutes Recht. Aber doch jetzt hier im Podcast, finde ich, passt das doch.
Also. Hast du schon recht. Übrigens, interessante Insider-Information, aktuelle Sezession, ja, Text, Gedichte lesen, Jonas Maraun. Ich habe das mit lateinischen Zahlen versehen und Kubitschek machte daraus Arabische. Ja, das sollten wir irgendwelchen linken Denunzianten sagen und so. Würde ihm keiner zutrauen.
Nee, hätte ich ihm auch nicht zugetraut.
Ja.
Also, und jetzt kontaktierst du ihn nicht mehr oder wie ist da so deine...
Nee, noch, ja, man ist ja eh nicht so eng, aber immer doch, wenn es was gibt, gibt es noch Kontakt. Aber ich glaube vielleicht, die Ellen, also der EK hätte es, sorry, die EK hätte es bei Latein vielleicht belassen, oder?
Das, du kennst die besser als ich, wir hatten das ja schon oft durchdiskutiert, woher ich sie kenne und du und so, deswegen, aber wenn du das sagst, werde ich dir das schon glauben.
Ja, nur so als Vermutung, ich weiß es nicht, ja. Gut. Gut, wollen wir sie nicht festnageln, wie früher den Typen, an den sie glaubt, ne?
Genau, ja. Vielleicht ein bisschen zu sehr dran glaubt, oder?
Nein, man kann nicht zu sehr an den Sohn Gottes glauben, oder?
Naja, doch, ich finde schon. Also man kann das gerne machen, auch für sich und so, aber so, also sobald das so nach außen getragen ist, ohne dass jetzt ihr, also andere Leute machen das auf jeden Fall auch, finde ich das schon alles ein bisschen dann gruselig, um das mal so zu sagen. Ja. Das ist mir schon suspekt.
Du nicht, oder vielleicht, man kann ja auch dann versuchen, gleichmäßig an alle drei Kinder zu glauben. Denn Karel Gott hat ja über die drei Kinder von seinen drei verschiedenen Frauen mal den berühmten Spruch gesagt. Ja, Herr Gott, warum haben Sie drei Kinder von drei Frauen? Zitat, jedes Kind hat das Recht auf seine eigene Mutter. Da sollten sich andere Männer mal ein Beispiel dran nehmen.
Ja, das denke ich aber auch. Jonas, als Ankündigung, ich glaube, jetzt ist auch Raum und Zeit dafür, das zu machen. Unsere erste Druckausgabe wird kommen. Das könnten wir, glaube ich, hier schon mal erwähnen im Podcast, oder? Was denkst du darüber?
Ja, das...
Oder findest du, ist auch der falsche Platz?
Es gibt keinen richtigen Platz dafür, weil es so ein bisschen was vom Berliner Flughafen hat, ja. Also die sollte ja wirklich schon sehr lange kommen. Deswegen...
Das jetzt stimmt, genau.
Jetzt anzukündigen, dass die kommt, man muss es machen, denn sie kommt ja, aber so ein großer Triumph ist es nun nicht mehr. Ein Triumph ist es erst, wenn sie dann auch wirklich bei jedem in der Hand liegt und dann man das für gut befindet. Das hoffen wir natürlich, ja.
Ach so, ja, stimmt, da hätte man natürlich auch sich dann, also irgendeine Werbeagentur hätte bestimmt das machen können und da so einen Witz draus machen können. Berliner Flughafen jetzt in Druckform oder so.
Ja, ja, nach einer
mal
Idee.
Mal sehen, was ich noch machen lässt.
Ja, klar.
Genau. Aber nein, sie kommt. Und du bist auch drin. Möchtest du dazu was sagen? Natürlich. Womit du drin bist? Wie du drin bist? Oder nein, ist das alles Überraschung?
Das machen wir im nächsten Podcast, ja?
Wenn es dann da ist auch wirklich.
Ja, aber das ist auch Hörerbindung, Cliffhanger und so. Im nächsten Podcast gibt es eine Überraschung.
Okay, die Überraschung ist riesengroß. Ich weiß nämlich schon, worum es sich handelt. Ihr solltet also dann auf jeden Fall wieder einschalten. Und ja, stimmt, vielleicht sollten wir das im nächsten Podcast machen, wenn auch das wirklich dann gedruckt hier angekommen ist. Weil es kann ja alles passieren heutzutage. Die Druckerei, keine Ahnung, brennt aus von innen oder so. Druckereibrand oder so. Wer weiß, es kommt nicht an.
Kann alles passieren, ja. Du lass den Zug passieren mit Federkamm und Fell, mit Sardan und Saphiren aus Morgenhimmeln hell. Schilling, gut, haben wir jetzt letzten Podcast schon sehr drauf rumgehackt, aber nur mal so, wenn du passieren sagst, muss man mal das sagen dürfen. Mhm. Passante, Tangente, Hypotenuse, Beate Use. So.
Ja, sehr gut. Das könnten wir als Überschrift in den Podcast nehmen. Passt gut, ja, haben wir auch alles drin.
Tangente und Beate Use. Finde ich gut, ja. Mhm.
Okay, aber dann auf dem Blog, der ist ja aktuell, da gibt es was, da können wir natürlich nochmal auf Hultenreichs Hölderlin-Interpretation, Vorstellung.
Das ist doch krass, oder? Hultenreichs Hölderlin.
Ja. Ich finde auch den Typ, ich kenne ihn nicht, du hast ja den Kontakt zu ihm aufgenommen und ich glaube, ihr habt euch auch schon mal gesehen oder ist das alles digital passiert?
Leider nicht, bisher alles digital. Ist ja Tumult-Autor, der gute alte Jürgen K. Ist mal die Frage bei so Zwischeninitialen, ja. Wofür steht das? Ja, denn gerade, es gibt ja Leute, bei denen weiß man das. Ja, bei Henrik M. Broder weiß man, er behauptet mal, das M steht für Modest oder so, aber es steht wohl für Marcin, wie er eigentlich, oder Marcin, wie er eigentlich wohl da
heißt. Weißt du, wofür es bei Hultenreich steht?
Nein, eben nicht, ja.
Und was schätzt du?
Es gibt auch Leute, bei denen steht es für gar nichts. Wie zum Beispiel in Amerika, wenn du da keinen Zwischennamen, ein Zwischeninitial hast, dann wird dir eigentlich irgendwie eins aufgedrückt. Ja, es gab den bei meinen Englischlehrern den guten alten Witz Jesus H. Christ, ja. Denn niemand würde glauben, dass du nur Jesus Christ heißt, da fehlt da was, ja. Und deswegen Harry S. Truman hieß eigentlich Harry Truman. Hat es sich erfunden, von seiner Großmutter her noch. Ja. Und K. Hultenreich, müsste man ihn fragen, weiß ich nicht, würde mich sehr interessieren. Ich würde nicht ausschließen, dass es auch erfunden hat. Und dann, wenn man schon Hultenreich heißt, würde ich mir wünschen, dass K steht für Konradin.
Könnte Jürgen sein, ne?
Konradin Hultenreich. Nicht
schlecht. Vielleicht steht es aber auch einfach für Karl.
Könnte ja, aber das Jürgen hat natürlich schon viel kaputt, ja. Aber Konradin Hultenreich, so sollten wir alle heißen.
Aber Jonas, erkennst du meinen zweiten Namen?
Den
ich
im Ausweis habe?
Das hast du mir bisher verschwiegen. Ich habe einen zweiten Namen und den nutze ich
Ingo.
Nicht. Nein, das ist nämlich jetzt die Frage. Die Abkürzung wäre nämlich Tano F. Gerke.
Und Frederik.
Habe ich dir doch schon mal erzählt, ja?
Doch, wahrscheinlich.
Ja, genau. Habe ich auch schon mal gedacht, ob man das dazwischen baut. Tano F. Gerke klingt automatisch irgendwie wichtiger, finde ich. Wenn man so ein, findest du es nicht?
Doch, aber ich finde, du sollst machen wie Peter Alexander. Der hieß ja Peter Alexander Neumeier und nannte sich klangvoll Peter Alexander. Und du solltest dich Tano Frederik nennen.
Nein, das passt doch nicht. Ich habe auch immer gesagt, meine Eltern, ja, Tano kann ich sehr gut mit leben, aber Frederik hätte man sich wirklich sparen können.
Nee, du solltest dich Tano Frederik nennen. Mit Q-U-E, das wäre cool, ja.
Als anstatt Gerke dann, ja?
Ja, Tano Frederik. Das ist so wie hieß denn der eine Linke da? Salvatore. Gibt es nicht so einen, der mit Nachnamen Salvatore heißt, so einen 68er italienischen Linken, der früher berühmt war für sein gutes Aussehen? Oder verwechsel ich da was?
Weiß ich nicht, klingt interessant, kenne ich nicht.
Vielleicht trage ich es nach, mit so langen Haaren und so. Mhm. Egal, mal gucken.
Friedrich, ja, mit Q, ja, das wäre cool gewesen, aber leider bei mir mit CK sehr unspektakulär.
Schade.
Aber ja, Hultenreich, er hatte ja auch zwei Bilder geschickt für sein Autorenprofil.
Er hat mir mehr damit als zwei, hat dir zwei weitergeleitet und das waren noch mit die uncoolsten. Also er ist schon ein richtig harter, krasser Typ, ja.
Also ich fand aber schon das eine, wo er, genau, das wäre noch die Frage an dich, da steht er in einem geschlossenen Raum mit Sonnenbrille von einem Bild. Ja. Wer ist auf diesem Bild?
Das habe ich gar nicht so mehr in Erinnerung. Müssen wir nochmal ansehen. Soll ich oder ist nicht so wichtig?
Mach mal ruhig nebenbei halt irgendwie. Da hat er nämlich so eine, sah irgendwie asiatisch aus vor dem Typen, vor dem er stand.
Ja.
Aber konnte ich auch nicht. Aber wer seine Sonnenbrille in geschlossenen Räumen trägt, ist sowieso, das ist entweder peinlich oder cool. Und bei ihm ist es ganz klar cool.
Ja, das ist ein ganz klarer Fall von Spreu und Weizen, diese Sonnenbrille in Räumen. Die es können, können auch sonst alles. Die sind erhaben über die Welt und ihren Niederungen.
Fällt dir da noch mehr ein, außer die große Ikone, die wir auch schon auf dem Beutel haben?
Hultenreich Lagerfeld, ansonsten wird's da eng, oder?
Ja, wüsste ich spontan auch nicht.
Ja.
H.P. Baxter zählt sicherlich nicht dazu, ne?
Vor allem, weil ich H. Baxter immer mit Stefanie von Berg aus der hamburgischen Bürgerschaft verwechsel, die irgendwann vor ein paar Jahren mal gesagt hat, in deutschen Städten werden wir bald keine ethnischen Mehrheiten mehr haben und dann machen wir einen Sekt auf und so, ja. Nicht, dass ich ethnische Mehrheiten verteidigen würde, aber es ist halt komisch von Leuten, die immer sagen, sie haben kein Interesse an ethnischen Diskussionen, dass sie dann irgendwie einen Sekt aufmachen, wenn irgendwas Ethnisches passiert, ne? Aber gut, kommen
Findest
wir nun...
Die sieht optisch so aus wie H. Baxter?
Ja, die sehen beide irgendwie aus, als würden die dasselbe konsumieren, oder?
Ja, das finde ich bei ihm aber auch. Das finde ich aber irgendwo... Also, wenn man so eine Musik macht, muss man auch so aussehen, oder?
Finde ich auch. Es wäre sonst würdelos. Also, die Musik an sich ist würdelos, deswegen muss man ähnlich würdelos aussehen. Ansonsten wäre es vollends würdelos.
Genau, so ist es nicht ganz so würdelos, als würde er nicht so aussehen. Das finde ich auch.
Ja.
Aber nochmal eine allgrundsätzliche Frage. Ich weiß nicht, ob ich dir die schon gestellt habe, aber ich stelle sie trotzdem mal. Wie stehst du grundsätzlich zu blonden Männern?
Läuft eigentlich immer. Besser mit denen, aber eigentlich nicht so der Typ, dem man nacheifern sollte. Es sind eigentlich eher die keltischen oder griechischen Typen.
Ja. Ja, aber ich finde Männer, die irgendwie über 25 sind und noch knallblond, die kann man doch nicht ernst nehmen, oder?
Ich nicht, hast du recht, ja.
Also das würde ich aber auch so sehen. Blond finde ich irgendwie...
Ich habe das Hultenreich-Bild wieder offen und wundere mich, dass du den nicht kennst. Das ist natürlich Brahms hinter ihm, ja.
Ah, tatsächlich, ja?
Ja.
Ah, gut, ja. Hat man das auch geklärt. Konnte ich mit Google nicht lösen, deswegen wusste ich es
nicht. Okay. Hast du extra mit Google gesucht, ja?
Nein, natürlich nicht.
Aber das ist auch ein recht bekanntes Bild von Brahms, ja. Und Brahms hat schon so einen Charakterkopf, ja. Sein Kopf ist vielleicht charakteristischer als einem.
Ich meine, Brahms ist ein großer Musiker. Aber ich finde, Brahms sieht so aus, wenn man nicht wüsste, wie Karl May aussieht, würde ich sagen, so sieht Karl May aus.
Ja, ein bisschen, das sieht auch ein bisschen aus wie Friedrich Lichtenstein, supergeil, oder? Ist doch auch ein bisschen, der hätte auch Brahms aufnehmen können, ja, was war das, Edeka oder was, ja?
Ja, aber meinst du Friedrich Lichtenstein, supergeil, hast du jetzt dazu gesagt, der hat sich den jetzt nicht als Namen dazu gemacht, ne? Friedrich L. Supergeil.
Nee, das ist seine berühmte Werbung, ne?
Ja, oder? Deswegen hast du das gesagt. Er hätte sein können, dass er sich umbenannt hat in Supergeil.
Nee, das wäre dann so irgendwie Friedensreich, Dunkelbunt, Supergeil, Hundertwasser, ne? Würde auch noch passen. aber da finde ich Dunkelbunt doch krasser als Supergeil. Hätte ich auch gut von Friedrich Lichtenstein gefunden, wenn er gesagt hätte, Dunkelbunt.
Ja. Cooler Typ schon, ja, muss man sagen.
Krass. Naja.
Gut, ja. Gut, was haben wir sonst noch so an großen Themen? Nichts eigentlich, ne? Auch mal schön.
Nee, man wartet immer so auf den ersten großen Corona-Todesfall. Dieser eine Real Madrid-Typ, gut, aber war nicht so zentral. Mit einem wirklicher Star, der wegen Corona stirbt. Dann würde man es vielleicht ernster nehmen können. Aber bisher.
Ja, oder aus dem privaten Umfeld, so Bekannte oder Verwandte, ne?
Aber ja. Aber da sind bei mir alle zu bedacht auf ihr Leben. Da wird nichts passieren.
Ja, aber man hat ja zu diesem Corona-Thema, da kann man ja, also ich habe ja jede Meinung, ich kann ja jede Meinung anbieten, die man will. Also entweder die Regierung hat zu spät gehandelt und man hätte viel härter durchgreifen müssen, oder die Regierung handelt viel zu schwach und oder übertreibt total, schränkt Freiheitsrechte ein und so. Wie stehst du dazu? Hast du dazu eine Meinung?
Es ist die Frage, wenn man Dinge anders macht als alle anderen, ob das dann per se schon eine Qualität ist. Aber ich finde, man, natürlich, wir können viel aus vielen Gründen gegen Merkel sagen, die ist auch unwitzig und so und irgendwie auch uncool. Aber wie Merkel im Vergleich zu den anderen europäischen Regierungschefs das aufzieht, kommunikativ, das ist irgendwie nicht ganz ohne Kultigkeit. Ja? Also ich habe mal so früher mal versucht, Extremismus herzuleiten über das Kriterium, welche Rede von welchem Politiker kann man besser und unauffälliger mit Batman-Musik unterlegen. Ja? Ich habe ja eine Rede von Dutschke mit Batman-Musik unterlegt, hat gepasst, ist keinem aufgefallen. Dann wollte er den totalen Krieg, und vor allem, vertraut ihr dem Führer? Das ist ja die eigentlich gute Frage im Sportpalast. Ja? Batman-Musik drunter klang, als wäre es so gedreht worden. Ja? Und dann bei Merkel unter so eine Neujahrsansprache von ihr Batman-Musik drunter gelegt, wo sie sagte, mein Ziel ist im nächsten Jahr öfter an die frische Luft zu gehen. Und dann mit meiner krassen Batman-Musik. Und es hat einfach nicht gepasst, woran man, wenn man der These anhängt, dass je Batman-hafter die Rede, desto extremistischer der Politiker, muss man ja denken, Merkel ist keine Extremistin. Nun ja, auf jeden Fall, auch bei dieser Corona-Dings hätte man unter die allermeisten Regierungschefs reden, so Macron und Trump und so, auch Batman-Musik. Ja, von wegen, we're at war with an unknown enemy. Und so, ja, so bam, bam, Batman, ja. Und Merkel so, viele Enkel nehmen ihren Großeltern einen Podcast auf. Und da kannst du natürlich versuchen, Batman drunter zu legen, aber trotzdem wird es niemals so gut passen wie die Filmmusik zur kleinen Raupe Nimmersatt, falls es das verfilmt gibt, ja.
Ja, das ist ja auch so, ich hatte, als diese Merkel-Rede dann kam vor ein paar Tagen, hatte ich auch gedacht, es muss ja irgendwas geben, wie sie sich, also man mag sie ja auch reflexartig einfach nicht, aus berechtigten Gründen.
Meinst du?
Aber da,
du?
Ja, also wie ich jetzt zumindest, ja. Okay. Man mag sie ja irgendwie nicht, aber andererseits habe ich dann gedacht, ich habe jetzt auch versucht, sie nicht zu mögen und das zu kritisieren, was sie da in der Rede gemacht hat, aber es ging irgendwie nicht. Ich habe auch gedacht, also man diskutiert dann ja oft und nimmt auch Meinung ein, einfach um den Gegenüber eine andere zu haben. So mache ich das zumindest manchmal, auch wenn das jetzt gar nicht meine ist. Und so wollte ich das dann bei Merkel auch machen, aber es ging irgendwie nicht. Verstehst du, was ich meine? Es gab nicht so richtig das, also,
ja,
das
also
alles
es,
so
es,
solide
es,
war.
Genau, es gibt eine Art von Profillosigkeit, die noch nicht mal einen Widerhaken zur Kritik lässt. Ja?
Genau,
Es gibt Leute, bei denen kann man sagen, du bist so profillos, aber Merkel ist so profillos, dass man das noch nicht, es ist einfach sinnlos. Man kann nicht gegen so auf einen, das ist Schattenboxen, ja, das ist Eindreschen auf das blanke Nichts. Und das ist sehr schwierig. Und wenn man das 15 Jahre macht, dann ist man in einem Raum mit sehr dicken Wänden danach. Naja, auf jeden
Fall.
Zu
Recht auch, ja.
Ja, absolut zu Recht. Erika Steinbach, eine Frau, die ich ja inhaltlich wertschätze und auch sonst ist ja auch total mein Frauentyp, die sagte über Merkel immer, es ist sehr schwer.
Ja, das habe ich selten von dir gehört bisher.
Aber es ist sehr schwer Steinbach über Merkel ist es sehr schwer, sie als Mensch nicht zu mögen. Nicht, dass ich Merkel jetzt als Mensch mögen würde, aber was man sagen muss, die allermeisten Politiker, wenn sie lachen, dann behalten sie ihre toten und nicht lachenden Augen. Beispiel, zwar dem Mord ist Nihil Nisi Bene, aber trotzdem, Westerwelle hat oft gelacht, gegrinst, mit den Augen ganz, ganz selten mitgelacht. Bei Merkel, wenn sie mal lacht, lachen die Augen immer mit, und das für mich transportiert das eine gewisse Menschlichkeit.
Ja, möglich.
Ja. Gut, Themawechsel.
Ja, also vielleicht noch ein Punkt. Also findest du das übertrieben, was passiert? Oder hast du dazu eine Meinung oder auch eher keine zu diesem ganzen, wir bleiben jetzt drin und alle sterben und so? Eher nicht, ne?
Meinung.
Stehst du dazu irgendwie? Ich weiß, ist jetzt eine gemeine Frage. Ich weiß, sollte man dir nicht stellen, aber kann ja sein, dass du sagst, ich stört das und ich finde es alles übertrieben, was da passiert, dass wir drinnen bleiben, oder du sagst, ja, schon gerechtfertigt.
Nee, ich nehme das erst alles so zur Kenntnis und ich fühle mich erst so durch die äußeren Extreme gestört. Also durch dieses eine Extrem von wegen, oh, ist doch egal, ich bin doch 20 und gehe dauernd trainieren und mein Immunsystem ist stärker als das von meiner Oma, also soll die doch über die Klinge springen und so. Das finde ich ein bisschen nervig, ja. Und bin dann auch, sehe wirklich meine Solidarität irgendwie geboten und gebe ich auch gerne her, wenn ich dieses Bild sehe, auf Twitter kursiert von der alten, etwas buckligen Frau, die einkaufen wollte und dann sehr verzweifelt davor stand, weil alles leergeräumt war, das nimmt mich auch mit. Da können mich Leute noch so oft als neoliberal und so schelten. Da bin ich dafür, dass man das irgendwie, dass man da abhilft. Ja?
Schon.
Genau. Und das andere Extrem ist natürlich nie wieder rausgehen. Das sagen aber auch nur Leute, die seit Jahren auf eine Chance warten, mal einen Anlass dafür zu finden, das zu sagen. Und jetzt sind sie halt froh. Dass sie einen
Grund. Muss ich aber sagen, ich kenne auch solche Leute, die sind dann sehr viel am PC und so, fast ausschließlich. Und die sagen natürlich, ha, jetzt ist meine Stunde gekommen. Ich gehe nämlich sowieso nie raus und ihr werdet alle wahnsinnig werden, weil ihr das nicht ertragen könnt. Und ich mache alles wie immer. Und ich muss sagen, meine Sympathie haben diese Leute schon so ein bisschen.
Bin ich vollkommen anderer Meinung, weil es ist genauso, man sollte Leute in ihrem Triumph aufsuchen. Ja? Das ist genauso, ich sag mal so, ich hatte beim ZDF hab ich mal gearbeitet, ja, und ich war damals schon Harald Schmidt-Fan und das ZDF hatte so interne Adressen von allen möglichen Leuten, die ich mir angesehen habe, mehr sag ich mal nicht, ja, und ich habe mit meiner Mitarbeiterin da mal über Harald Schmidt gesprochen und da meinte sie irgendwann zu mir, naja, aber von wegen so an ihn rankommen zu wollen privat, ist er doch wahrscheinlich auch nur ein Mensch, ja. Und dieses XY ist doch auch nur ein Mensch. Also entweder es ist eine Binse, weil jeder ist irgendwo biologisch auch nur ein Mensch. Aber das würde man ja nicht sagen, wenn man es nur so meinen würde. Man meint das anders, ja. Man meint, der ist doch auch nicht mehr im Grunde wert und so weiter. Und wer sowas sagt, der hat einen Todfeind in mir. Also die Leute, die ich feiere, egal ob es Sänger, Sängerinnen, also Leute, das sind auf diese Art nicht nur Menschen. Und wenn man dann sagt, wenn die sterben, haha, der muss da auch sterben und so, dann lachen die wirklich aus dem Grab denen hinterher, weil der Tod kann den Leuten, die ich feiere, sehr wenig anhaben.
Da kann ich natürlich nur zustimmen, auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Aber ich finde, also wie gesagt, diese ganzen Leute, die den ganzen Tag unterwegs sind und arbeiten und alles, also wenn die mal da rauskommen und jetzt mal zu Hause sein müssen und sie mit sich selbst beschäftigen müssen, das finde ich, das gönne ich denen schon und das nicht können. Doch, das sage ich schon. Seid endlich mal zu Hause mit euch alleine.
In der Tat. Gönnst du auch der AfD gerade diese Bewährungsprobe oder was sagst du dazu?
Ja, das wollte ich dich fragen, weil du hast dazu sicherlich eine Meinung. Ich habe da eigentlich, also blöd das klingt, aber ich habe da eigentlich keine zu. Aber du hast sicherlich eine, auch eine fundiertere.
Oder haben da alle schon dazu gesagt.
Aber was sagst du denn dazu, AfD und Flügel abgeschnitten und so? Diese tolle Metapher. Was sagst du dazu?
Ja, ist auf die Gefahr, sich Feinde zu machen.
Immer.
Ja, aber das, was so als Flügel gilt, hat die Partei seit 2013 kontinuierlich zubewegt auf die eigene Richtung. Das ist auch legitim, wenn man gute Gründe hat, wenn man gute Argumentation hat, wenn man selbst klug und intellektuell vorgeht, wie das ja auch viele da in diesem Umfeld machen. Wir kennen die ja auch und haben schon die aktuelle Sezession erwähnt, ja. Aber man muss auch wissen, wann gut ist. Und wenn man jetzt langsam nicht sehr bald aufhört, die Partei noch weiter in die Richtung zu treiben oder wenn man nicht wieder zurück...
In welche Richtung meinst du jetzt? In die Rechte?
Ja, in die sogenannte solidarpatriotische Richtung, ja, die aber eigentlich so eine ziemlich sektiererische ist, ja, in ihrem kommunikativen und sonstigen Gebaren. Wenn man das nicht bald rafft, hat man den Bogen überspannt und dann viel Spaß damit, ne?
Also du findest es gut?
Ich finde es gut, was jetzt läuft. Da entstellt sich vieles zur Kenntlichkeit. Und vielleicht wird man der AfD irgendwann das nachrufen müssen, was Klonowski den großen Emanzipationsbewegungen nachgerufen hat, nämlich, dass das einzige Gute an denen ist, aus seiner konservativen Sicht, dass sie kein Empfinden und Gefühl dafür hatten, wann der Bogen überspannt ist. Ja? Also wenn die Feministinnen was erreicht haben, sagen sie ja nicht, okay, gut, danke, ist alles klar, sondern die sagen, die fordern dann immer weiter so eine Scheiße, bis irgendwann so ein Backlash kommt, weil jeder denkt, Leute, seid ihr doof? Ja, und das wird bei der AfD genauso sein.
Und du wenn meinst, die dieser Punkt bei der AfD ist nicht mehr weit entfernt, dass dieser
ganz genau,
alle
ganz
sagen,
genau.
Jetzt habt ihr aber endgültig nicht mehr alle.
Ja, man kann ja wirklich, man kann sich ja auch viel gefallen lassen und viele, viele Kompromisse machen und so, ja. Aber wenn man sich anhören muss von irgend so einem, ja, wenn man sich anhören muss, XY ist die Mitte der Partei, wo jeder genau weiß, das ist in etwa so triftig wie so eine Neujahrsansprache von Merkel und so. Das ist irgendwie auch nicht mehr so witzig dann. Da kann ich schon verstehen, dass sich da Gegenkräfte formieren.
Und was, also das ist jetzt die logische Anschlussfrage, was sagst du dann zu den Leuten, die auf Twitter schreiben, ja, ohne Höcke, also Höcke kritisieren nur Leute, die selbst nur 5% in ihrem Wahlkreis haben oder so und Höcke hat die auf 20 gebracht oder wie viel auch immer die jetzt in Thüringen hat. Was sagst du dann zu diesen Leuten?
Ja, die Leute werden natürlich auch Recht behalten, allerdings bloß auf Twitter. Da kriegen sie ihre Likes und so und ihre Retweets. Aber das Ding ist, muss ich irgendwann entscheiden im Leben, lebt man in der Szene, egal in welcher, oder lebt man in der Welt? Also ich gebe es zu, wenn man nicht erwarten von mir, weil ich lebe in der richtigen Welt mit richtigen Menschen und so. Und wenn du richtige Menschen
auch fragst,
ja. Eben, gönne ich dir auch. Wenn du richtige Menschen fragst, zu Björn Höcke und so, da ist eigentlich klar, was die Stunde geschlagen hat. Und wenn Kubitschek drauf kommt, dass die IB als Marke bis zur Unberührbarkeit kontaminiert ist, dann ist wirklich die Frage, wie irgendwer gesunden Geistes und klaren Sinnes das nicht über Höcke sagen muss heute. Das verstehe ich nicht, aber wird sich zeigen, was daraus wird.
Ja, das verstehe ich nämlich auch nicht, immer zu sagen, es muss viel radikaler sein, damit man diesen Schnitt zum Mainstream erkennt, aber aus dem Umfeld mit normalen Leuten, die, wie gesagt, denen ich auch im Alltag begegne, sieht das niemand so, der dann sagt, also das wirkt ja nicht attraktiv auf die Leute. Das ist dann vielleicht, wie du sagst, solidarpatriotisch in einem gewissen Milieu hält das dann schon zusammen. Und Höcke hat dann sicherlich auch sich als Schutzscheibe immer davor gestellt und viel, ja, Scheiße, sag ich jetzt mal, abgefangen medial, die sonst auf die Partei eingeprasselt wäre.
Er hat aber auch viel Scheiße abgefangen, die nur kam, weil er irgendwas geliefert hat.
Genau, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Die kam ja auch zu Recht dann irgendwo. Und naja, so sympathisch war...
Ich muss sagen, war neulich bei Höckes Instagram und er hat da sein Lieblingsgedicht vorgestellt, das auch das seines Vaters war, das an seiner Kühlschranktür hängt. Das Gedicht war Komm in den totgesagten Park und schau. Mhm. Damit hat man keine Sympathiepunkte verspielt bei mir, ja. Ich bin nicht bereit, irgendwelche Menschen, nur weil die Bild-Zeitung oder weil die SZ sagt, dass die böse sind, die dann direkt abzulehnen, ja. Aber ich muss schon auch, das ist auch so ein Punkt bei Rechten, ja, wenn man irgendwas nicht will, wenn einem irgendwas nicht gefällt, dann rafft kaum ein Rechter, dass man das selber wirklich so denkt. Sondern alle denken, ja, der ist nur vorsichtig, der will nur taktisch sein, der will nur den Mainstream befriedigen. Nein, ich finde das selber widerlich. Ich muss nicht von irgendeinem Fokus-Kolumnisten gesagt bekommen, dass es widerlich ist, sondern es ist teilweise auch widerlich. Ja?
Die Kritik von diesem Lager, die dann sagen, du findest das nur widerlich, weil der ganze Mainstream das sagt, ohne auf die Idee zu kommen, dass man sagen könnte, nee, das ist... An sich einfach so.
Und das Witzige ist ja, dass es ein sehr ähnliches Vorgehen ist wie von irgendwelchen linken Journos, ja, die irgendwelchen Rechten sagen, du meinst und glaubst das und das, nur du sagst es nicht, weil sonst wärst du ja verfassungsfeindlich und böse, ja. Das ist genau dieses unwiderlegbare Vorgehen. Was soll ich denn sagen? Wenn mir jemand sagt, das sagst du nur weil, aber du traust dich nicht, das offen zu sagen, dann kann man nicht mehr argumentieren. Und das ist perfide, das machen die Leute trotzdem und da muss man seine Schlüsse draus ziehen. Und ganz offen, diese ganze solidarpatriotische Fraktion da, die leben. Die surfen auf Wellen und leben von Zuständen, die nicht von Dauer sein werden. Das Idealbild all dieser Leute ist irgendeine Erhebung, Bewegung, Front, Sturm auf Bastille, Sturm auf irgendwas, irgendeine Erhitzung gesellschaftlicher. Die kann kommen. Aber das Gute ist, was auch uns immer wieder ins Recht setzen wird, Leute wie uns, die Bequemlichkeit, der Alltag, die Normalität wird immer letztendlich siegen über jede Erhitzung.
Gut, noch ein Punkt dazu, aber findest du nicht, wenn dann solche Leute wie Höcke, dann George so als Lieblingslyriker und so angeben, dass das alles bei ihm, und ich weiß, über dieses Wort haben wir schon oft gestritten, authentisch ist. Also bei ihm wirkt es, wenn er dann sagt, George, das hat mich so irgendwie, ich finde, ich kann ihm das nicht abnehmen. Und ich habe immer dann den Verdacht, dass er das nur sagt, um dann sein gewisses Milieu dazu befriedigen, die das alle toll finden, sagen, ach guck mal, der Populist kennt sogar George und so.
Das weiß ich gar nicht, denn der Höcke bedient ja ein Milieu, das bei George auch nicht feiert, ne, sondern eher sagt, was wollen die denn mit dem? Ne?
Ich finde, das hat so ein, es ist nur ein Gefühl, aber so ein bisschen wirkt so aufgesetzt nach dem Motto, guck mal, ich bin auch kultiviert und so.
Das ist wahr. Also generell bei Höcke ist das wahr, auch wenn du das Buch liest und so, das ist schon so eine ziemliche Zitatenschleuder, ja, wo man, und ich meine, wir können ja offen reden, auch die meisten Sachen, die da irgendwie diffamierend oder denunzierend von Höcke zitiert werden, sind eh von Hennig, ne? Diese Fragen von Hennig sind ja teilweise, die werden von Dieter nur teilweise ja genussvoller zitiert als irgendwelche originalen Höcke-Zitate, ja. Nur dass keine Sau rafft, dass es nicht von Höcke ist, aber egal. Ist auch nicht von Hennig, sondern teilweise von Hegel, weil Hennig natürlich Hegel oder andere Leute zitiert. Nun ja, ist auch egal.
Ja, also haben wir eigentlich unsere Position zu dargelegt, wie man es schon fast sagen könnte, wie wir es getan haben. Also wir sind sehr sachlich heute, ne? Kaum. Ja.
Wollten wir auch sein. Du hast bei Tarnow mir verboten, für heute auf Pointenjagd zu gehen. Wir sollten eher mal so einen ruhigen, gesetzten, boomerhaften, wir reden mal über Inhalte-Podcast machen.
Ja, das, also ganz so schlimm ist es ja jetzt noch nicht, aber warum nicht mal ausprobieren? Man wird ja auch dann sehen, ob es ankommt oder so.
Es hält sich ganz gut die Waage, ja. Talanton.
Ja, weil ich.
Mein akademischer Lehrer hat darüber aufgeregt, dass Leute nicht wussten, was für ein Geschlecht dieses Wort im Griechischen hat. Ja, ist halt fast handgreiflich geworden.
Welches Wort?
Das Wort Talanton im Griechischen, ja. Mhm. Heißt Waage, deswegen, ja, hält sich die Waage.
Okay. Ja. Siehst du auch Hochkultur wieder dabei?
Ah, klar. Talent, Talanton, ist doch klar.
Klar, hätte man, wahrscheinlich sind die meisten auch drauf gekommen, das ist nur mir eben noch erklärt. Eben. Der Rest der Zuhörer wird das schon alles wissen. Ja, sonst noch was, also du wirst doch wahrscheinlich aber auch wie ich viel Zeit bei YouTube verbringen, jetzt noch mehr als sonst, ne?
Ist schwierig, weil ich verbringe da sehr viel Zeit, aber
du lebst auch in YouTube etwas, ne?
Ein bisschen lebe ich auch in YouTube, aber ich habe da ja auch 5 bis 7 verschiedene Kanäle, ja. Und nicht alle ganz unerfolgreich, muss ich ja zugeben. Also da sind schon.
Das musst du schon zugeben, dass dir.
Natürlich, wie ich so manches zugeben muss.
Ja. Aber ich habe da, du hattest mal irgendwann richtig tolle Videoausschnitte von Papst Pius mir geschickt und hast gesagt, du willst da immer noch ein Video draus machen.
Kann ich gern machen,
Und darauf warte ich noch, weil ich habe auch auf dem alten Handy habe ich diesen, wo Papst Pius auf dem Baldachin um die Kurve kommt, das ist großartig. Und ich habe es leider auf dem alten Handy, also ich würde mir wünschen, das würdest du nochmal hochladen, weil das...
Auch widerspricht am Ende, an diese österreichische Gesandtschaft.
Mach das nochmal, bitte sag das nochmal,
An das österreichische Volk, auch euer Volk, dem die Aufklärung schwere Wunden geschlagen hat. Das ist natürlich eine Sprache und ein Inhalt. Und du musst dir vorstellen, das ist 60 Jahre erst her. Und wenn du dir anguckst, Deutschland, irgendwie, sagen wir mal, 1000 Jahre, wie Höcke ja immer so schön auf dem Marktplatz sagt, 1000 Jahre Deutschland geht seit einer gewissen Zeit bergab, aber 2000 Jahre Kirche und so in junger, relativ junger Vergangenheit noch so krasse Leute, also ich falle so schnell nicht, nur wegen so einem Jorge Mario, falle ich nicht von der Kirche ab.
Nein, das habe ich mir auch, das hatte ich mal überlegt, aber das mache ich auch nicht. Und auch dein Video von Papst Pius hat dazu beigetragen, muss ich sein. Eben. Und deswegen würde ich mir wünschen, man könnte es nochmal auf YouTube sehen, auch den Zuhörern zeigen, weil das ist wirklich, das sollten sie sehen. Also wenn du jetzt Zeit hast, mach das doch
vielleicht nochmal. Mach ich gerne. Man sagte ja über Pius und seinen Nachfolger Johannes 23, Johannes 23 ist der Papst von Ebenholz und Pius 12 der Papst von Elfenbein. Muss man irgendwo unterbringen, der Elfenbeinpapst, finde ich sehr gut.
Beim Papst, sehr schön, Genau, also das würde ich mal gerne auf YouTube sehen. Ansonsten, ich bin da, was guckst du sonst über YouTube? New Musik oder auch Dokus und so? Doku-Typ, bist du das?
Dokus, der Grund, du träumst ja, hast du ja erzählt, seit du nicht mehr so viele technische Gerätschaften im Schilling hat ja natürlich dann viele Matrioschka-artige Rahmenträume um seine Träume. Das heißt, Schilling hat sehr wenig Technik bei sich im Schlafzimmer, also der erwacht aus einem Traum in den Traum, in den Traum, in den Traum und irgendwann ist er dann wach und weiß im Grunde auch, ist es vielleicht doch nicht wieder ein Traum, ne? So. Ich persönlich habe noch nicht mal mehr einen Kerntraum im Rahmentraum, weil ich träume fast nicht mehr, weil ich ja immer zum Einschlafen irgendwas auf technischen Geräten höre. Meist so Podiumsdiskussionen, Drewermann-Reden und so, ähnliche Sachen, Drewermann, der Sätze sagen kann, die dann nicht ironisch, sondern wirklich authentisch klingen, in der heutigen Zeit Sätze sagen kann zu einem Moderator in einem Fernsehstudio, wie, haben Sie je Ihre Hand gelegt auf die fieberheiße Stirn des Beladenen? Und bei jedem anderen würdest du sagen, Junge, jetzt geh mal heim, kauf dir mal eine Stunde im Bräutenhaus und dann ist wieder alles gut. Ja, aber bei dem merkt man, das ist irgendwie, das brennt in dem ja wirklich.
Und das macht seine Größe aus, würdest du sagen, ja?
Neben seinen fantastischen Altgriechisch-Lyrik und sonstigen Kenntnissen, ja.
Dokus, du hattest, ich bin da auch dann gerne mal, ich habe dann auch wieder so Nazi-Momente, dann bin ich bei Ernst Röhm und so. Und was ich immer noch suche, du hattest auch mal erzählt von einer Diskussion zwischen Leni Riefenstahl und irgend so einer SPD-Truller.
SPD-Gewerkschafterin, so selber Jahrgang wie Riefenstahl, beide so in den 20ern, 30ern unterwegs, ne? Ja.
Das und würde ich auch...
Ja, Diskussion war in den 70ern erst. Sicher, ich würde es dir gern zeigen oder schicken, aber die gibt's ist von verschwunden. Ja. Aber ich halluziniere nicht, die gibt es. Sendung hieß Je später der Abend mit Gerd Rosenbauer als Moderator. Das war eine sehr krasse Sendung. Weil da hast du wirklich mal gesehen, was das für Schockwellen auf das Studiopublikum und auf dich als Betrachter noch 40 Jahre danach aussenden kann, wenn jemand wirklich nicht zurückweicht, wenn jemand wirklich zum Gegenangriff angeht.
Und das tut sie da. ja?
Absolut, ja. Sagt, ich bin sehr gebeten worden, herzukommen. Ich gehe jetzt gerne. Ich brauchte Hitler nicht. Ich war ein großer Star Ende der 20er schon mit der weißen Hölle von Pispalü und so. Und das war wirklich zack, zack, zack. Die war über 70, ja. Und hatte aber einen Pflock nach dem anderen eingeschlagen und Territorium Meter um Meter ausgebaut und gewonnen, ja.
Also auch sehr schön. Vielleicht einer der Zuhörer, wer das findet bei YouTube oder auf anderen Plattformen.
Ja, auf YouTube kann. Ist es nicht. Das hätte ich ja gefunden.
Ja, aber vielleicht, was weiß ich, es gibt manchmal so. Wenn es irgendjemand findet, bitte auch in die Kommentare schreiben und dann vielleicht noch dazu, warum war eigentlich Riefenstahl immer mit Siegfried und Roy unterwegs? Oder habe ich das nur so abgespeichert? Warum? Wie kam es dazu?
Ist doch vollkommen klar. Ich meine, nach 45 hat sich Riefenstahl eine ähnliche Frage gestellt wie Frauke Petri nach 2017 und zwar, was mache ich jetzt eigentlich? Und Frauke Petri sucht vielleicht noch nach so einem schwulen, ziegeraffinen Duo und so. Aber Riefenstahl hat nur noch so Sachen gemacht. Er hat sich ja noch ein bisschen irgendwelche Stämme fotografiert da sonst wo im Nirvana.
Ja, das kennt man, ja, genau. Ja.
Das kennt man auch, ja. Oder irgendwie unter Wasser tauchen mit Freunden und so, wie das man oder Hubschrauberabsturz mit 97 und so. Ja, alle Sachen gerne genommen, ja. Aber im Grunde hat die ja nichts mehr gemacht und hatte eben Zeit für sowas. Und ich habe auch ich kenne viele Leute aus Niederbayern, ist ja in Pöcking ist sie ja gestorben im September 2003. Ich kenne viele, also halbbekannte Leute, Künstler und so aus Niederbayern. Und jeder, wenn du mit jedem unabhängig voneinander, du kommst nicht wegen Riefenstahl zu denen, aber du kommst zu denen und irgendwann im Gesprächsverlauf erzählen die, ja, Riefenstahl, ja, die kannte ich ja auch. Ne? Die kam ja auch oft vorbei und so. So dass ich das Gefühl habe, in Niederbayern, um die Jahrtausendwende, als Riefenstahl alt war, aber noch fit und Tagesfreizeit hatte, dass da, wenn beim Kindergeburtstag der Clown ausgefallen ist, dass da Leni Riefenstahl kam. Ja? Dass die generell so ein volkstümlicher Mythos da war.
Mhm. Aber nochmal die wichtigere Frage, was machen Siegfried und Roy eigentlich? Das ist für mich so ein Bild-Zeitungsthema auch, aus von der Jahrtausendwende so ein bisschen. Gibt es die noch? Leben die noch? Oder wurde einer vom Tiger gefressen? Weißt du das zufällig? Das
würde mich mal interessieren. Die leben noch. Siegfried finde ich ja sogar so ein bisschen krass. Ne? Siegfried Fischbacher heißt er. Auch tolle Geschichte von denen, ja, wie die sich kennengelernt haben. Siegfried mit 20 und Roy mit 14 auf einem Schiff so gemeinsam da. Aber egal. Auf jeden Fall, das Letzte, was ich über die gesehen habt, habe ich kommentiert gehört von Harald Schmidt live in seiner Sendung, heißt schon sehr lange her. Das heißt, 2014, bei der letzten Sendung, wo ich da war, war auch die vorletzte überhaupt, sagte Schmidt, diese neue oder letzte Siegfried und Roy-Doku, die er gesehen habe, war ja mit dem Highlight, dass Roy irgendwie vom Pferd gefallen ist, ja. Und seitdem habe ich von denen auch nicht mehr viel gehört, ja. Aber ich bin beruhigt und froh, dass Harald Schmidt auch so Sachen sich nicht entgehen lässt, Siegfried und Roy-Dokus, ja. Spricht für ihn.
Ja. Sehr gut. Ja, deswegen, man weiß nicht, ob sie noch leben, weil irgendwie sind die von der Bild-Zeitung Titelseite verschwunden.
Na, sie leben schon noch, das würde man sonst mitbekommen haben.
Auch nicht in Deutschland, ne? USA oder sowas, ne?
Ja, USA ist ganz, auch ganz, ganz typisch, wie die da leben, ja. Und das ist halt Mooshammer in einem größeren Stil, ja.
Mooshammer, ja, der hat eigentlich noch gefehlt, auch als Name in diesen ganzen Podcast rein, weil der gehört ja perfekt da rein,
ja,
eigentlich.
Aber jetzt haben wir ja genannt, vielleicht, wenn wir ihn da in Podcast-Titel reinschreiben wollen, wenn du es rechtfertigen willst, kannst du noch ein bisschen was über ihn erzählen?
Nee, eigentlich nicht. Gibt es da viel zu erzählen über ihn oder war der einfach so aus sich heraus?
Der Vergleich verbietet sich ja mit Lagerfeld, aber ich finde, man kann das im Tod vergleichen, denn Lagerfeld hat natürlich genug Geld gehabt, sich eine eigene Grabinsel zu kaufen, damals wie die Dumbledore-Grabinsel, wo Voldemort den Elderstab rausklaut, ja. Aber Lagerfeld hat die Asche einfach verbrennen und verstreuen lassen, ja. Und Mooshammer, dieser im Vergleich zu Lagerfeld eher so dieses kleine Licht, da lässt sich so ein protziges Mausoleum dahin bauen, ja. Und das zeigt halt schon, wer der wahre Heros ist und wer.
Aber so sieht er doch auch so ein bisschen aus, mit diesen Schmalzlöckchen da vorne runter und so. So, das war also ein bisschen Provinz, ne? So
Ingo Lenzen in schwul, ja.
Ja. Meinst du, Ingo Lenzen ist nicht schwul? Das würde ich gar nicht mal ausschließen.
Gute Frage. Vielleicht machen wir mal einen Telefonprank bei ihm.
Ja, das stimmt. aber was hat Lagerfeld hat sich verbrennen lassen und die Asche ins Meer streuen lassen?
Das ist doch greif. Ob Meer, weiß ich, auf jeden Fall verbrennen und Asche verstreuen. Das hat doch Stil.
Ja, das hat meine Oma auch machen lassen. Und vor Lagerfeld auf jeden Fall.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Vielleicht hat er sich an ihr orientiert.
Vielleicht, ja. Sehr ikonenhaftes Gesicht übrigens. Muss ich mal ein Foto zeigen von meiner einen Oma.
Gerne.
Der Großmutter, ja, wirklich. Lässt sich sehen. Und sieht ein bisschen aus wie Iggy Pop mittlerweile. Oder Iggy Pop wie sie. Aber das trifft es eigentlich ganz gut, ja.
Ah, wunderbar, ja.
Naja, aber wir wollen mal hoffen, dass nicht noch mehr Großmütter versterben jetzt in dieser Zeit. Wer weiß. Meine hat nur gesagt, sie macht sich keine Sorgen. Sie geht sowieso nicht raus. Von daher, wahrscheinlich hast du, ja. Kann man ja, ihm das Beste wünschen, dass das so bleibt?
Groß versterben. Aber Rolf Schilling hat da getwittert, also zumindest eine große Mutter wird nicht sterben, und zwar die große Mutter, die verschlingt und gebiert, nimmt und gibt, nämlich die Natur, die Magna Mater, die auch mit dem Coronavirus sich wieder offenbart als grausame Richterin. Wer überlebt, wer nicht, was scheidet, was dem Schwert verfällt und so weiter, ja, das wissen wir alle nicht. Aber diese, also wenn auch viele Großmütter sterben, die größte Mutter stirbt nicht.
Und das er, meinst er, du, hat uns. Ja, das hat Rolf Schilling getwittert, ja?
Das ist ah, er ist ja auch. Das sollte, also jeder sollte ihm folgen. Rolf Schilling, was er da tweetet. Übrigens, Böckelmann nach der Lesung hat nochmal genauer in diesen Essayband oder Tagebuchausschnittband auf weitestem Feld reingeguckt, hat es gar nicht so ernst genommen, hat gemeint, ja, Schilling ist ein Lyriker, ne? Hat in diesen Essayband reingeguckt und hat das verglichen mit Ernst Jünger, ja? Was nicht ungerechtfertigt ist, finde ich.
Ich habe den auch noch hier liegen. Vielleicht lese ich mal rein und werde dann vielleicht in der nächsten Folge meine Eindrücke schildern.
Gerne.
Genau. Ansonsten, ja, mich hat hier wirklich jemand angeschrieben und gesagt, weil mit Anbruch, ich retweete ja öfter dann Rolf Schilling und hat mich gefragt, ob erstaunlich, dass Schilling wirklich Twitter nutzt. Ich dachte, ja, das ist wirklich sehr erstaunlich, ne?
Ja, weißt du was, besonders peinlich oder, naja, ich sag mal peinlich war, Schilling nach der Lesung, ich saß da neben ihm und dann Leute haben ihm gratuliert und gesagt, ja, ich kam auf sie durch ihren Twitter-Account.
Hätte ich gerne dein Gesicht gesehen.
Und das ist ja wie, naja, egal, den Vergleich ziehe ich nicht. Ja, war nett, ja.
Aber das ist ja bei ihm auch, man weiß jetzt nicht, ob er reagiert hätte, schockiert, verwirrt oder das hingenommen hätte. So, ja, so ist die Welt ja heute. Weiß man nicht, oder? Wie ist er da einzuschätzen?
Eher letzteres, weil er reagiert ja auch seit Jahrzehnten eher so nach innen, ja. Also dieses Interagieren mit der Welt hat sich Schilling ja aus guten Gründen und mit guter Frucht und guten Folgen abgewöhnt.
Ja, zur Liturgie müssen wir heute, schmeißen wir über den Haufen heute, oder?
Wir haben ja jetzt bisher alles schon über den Haufen geworfen, ja.
Also von daher würde es dabei bleiben, wenn wir das jetzt auch noch über den Haufen werfen.
Haben wir schon Richtung Ende, oder?
Ja, 55 Minuten sehe ich hier.
Ah, okay.
Aber über den Haufen werfen, möchtest du noch erklären, woher das Sprichwort kommt? Du warst ja neulich auch so ein Sprichwort-Fan. So, woher kommen Redewendungen und so? Über den Haufen werfen? Jetzt zu googeln wäre auch langweilig, weiß man nicht, ne?
Eben, aber würde man ja auch hören, mache ich nicht. Ist aber auch viel besser, als sowas dann strebehaft zu wissen, ist, sich krasse Erklärungen zusammenzuspinnen. Hast du da was im Angebot?
Gerade natürlich noch nicht, aber du mit Sicherheit. Also bitte. Über den Haufen.
Ja, da könnten wir es wieder auf unseren Schillings-Lesungsgast von zuletzt eingehen. Ja,
vielleicht, ja,
wenn man den irgendwie so als, wie sagt man denn? Als
Haufen?
genau. Ja, oder Wilhelm Hauf oder so, ich weiß es nicht. Irgendwas müsste man finden, ja.
Ja, aber das ist doch eine tolle Aufgabe für unsere Zuhörer, sich was Kreatives einfallen zu lassen und dass ich dann endlich das machen kann, was ich schon immer machen wollte, für den besten Kommentar einen unser Lagerfeldbeutel vergeben. Und das machen wir diesmal, oder?
Das machen wir diesmal. Ich finde, man kann von Lagerfeld nicht genug haben. Finde aber auch, kann es mittlerweile nachvollziehen, wenn Leute sagen, muss es denn immer wieder dieser Lagerfeld sein? Wir können sagen, es werden auch andere Beutel kommen. Ihr werdet, wenn ihr Anbruch treu bleibt, regelrechte Beuteltiere werden. Und zum Beispiel der nächste, hoffen wir zumindest, wird Harald Schmidt, ne?
Das wird sicher so sein, ja. Die Frage ist nur, wann? Und da mache ich jetzt keine Ankündigung, weil wir hatten ja schlechte Erfahrungen. Bald, aber ich werde nicht sagen, wann, weil du weißt, der Berliner Flughafen, beziehungsweise unser Magazin.
Absolut, heute noch zu wenig absolut gesagt. Das sollten wir ein bisschen nachholen, oder? Bitte gib mir noch ein paar Gelegenheiten, absolut zu sagen.
Also ich werde das...
sag noch so ein paar Sätze, wo ich nichts anderes sagen kann als absolut. So wie zum Beispiel, Frauen sind die besseren Sängerinnen oder Frauen sind Männern geistig unterlegen oder so, ja?
Alles klar. In diesem Sinne, schönes Ende.
Nee, bitte sag
Wochenende.
Das noch.
Ich soll das jetzt wirklich noch sagen. Ja,
sagst ein paar Sätze und ich muss entscheiden, ob ich dazu absolut sagen kann oder nicht.
Also dieser Podcast war gut.
Absolut.
Absolut, ja. Okay. Der beste Artikel auf Anbruch ist der von Huldenreich?
Nee. Würde ich nicht
dann
sagen.
Dann die Frage, welcher denn? Schwierige Frage, ich weiß, aber...
Sehr schwierig. Zählen auch Interviews dazu, weil ich finde unser Adam-Interview schon sehr gut.
Ja, das finde ich auch. Hätte ich vielleicht auch gesagt. Ja. Auch das also Interviews sind, glaube ich, sowieso, das liegt uns, würde ich behaupten.
Ja.
Kann man absolut, hättest du jetzt sagen können.
Ja, okay, sag nochmal.
Also Interviews liegen uns, glaube ich, wenn man sich die anschaut.
Absolut, ja.
Also da, apropos Interview, das kann ich jetzt zum Abschluss noch sagen. Kommende Woche wird höchstwahrscheinlich noch ein Interview zu Hölderlin folgen und darauf könnt ihr euch schon mal sehr freuen, das kann ich garantieren.
Höchstwahrscheinlich.
ja, also man weiß ja nie, was passiert. Höchstwahrscheinlich ist, wenn alles... So,
das weiß man nie, ja.
Das weiß man nie. Aber ich denke doch, es wird erscheinen. Und darauf, das wird... wird das ein Meilenstein sein?
Absolut. Also wenn das erscheint, das wird so was. Das wird so einen... it's a milestone like you've... the Witch of Likes You've Never Seen Before. Ja.